herzlich willkommen zu unserem Podcast Power of Color. Wir sind aus der Sommerpause zurück und nehmen heute die 22. Folge auf und das sogar per Video, weil wir uns zusammengetroffen haben, zusammengesetzt haben und uns auch sehr, sehr freuen, uns wiederzusehen, aber auch hoffentlich euch mit unserem mit der neuen Folge zu beglücken. Wir hoffen, dass ihr die Sommerpause sehr, sehr gut überstanden habt. Zwei von uns werden aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen eine verschnupfte Nase haben, weil wir leider erkältet sind. Sieht es uns nach. Wir hoffen, dass ihr aber gesund seid. Und loslegen wir mit dem Thema Winnetou. Und zwar ist vor kurzer Zeit tatsächlich rausgekommen, dass der Ravensburger Verlag die Bücher zum Winnetou nicht mehr verlegen möchte. Zeitgleich kam auch heraus, dass die ARD die Filme tatsächlich nicht mehr ausstrahlen möchte. Die ARD hat gesagt, dass das nicht aus Cancel-Gründen sozusagen, aus Gründen des Rassismus sozusagen ist, sondern dass sie da keine Rechte mehr für haben für die Filme und dass aber der ZDF aller Wahrscheinlichkeit nach dann ab nächstem Jahr die Filme wieder ausstrahlen wird. Und dadurch hat sich dann eben wieder die Rassismusdebatte über die Winnetou-Filme, aber auch über die Bücher halt losgetreten in den sozialen Netzwerken. Und da kamen dann auch sehr, sehr viele Leute, Personen des öffentlichen Lebens zu Wort, unter anderem auch PolitikerInnen, ja, überwiegend auch weiß, ne? Also die sind auch überwiegend weiße PolitikerInnen und Personen gewesen und die halt sagen, ja, das gehört zur tatsächlich zur Kindheit dazu. Man hat eine emotionale Verbindung zu Winnetou, weil das irgendwie der Kindheitsheld war oder auch die erste Liebe und dass das dann sich auch von den Kinderbüchern her ja zur Kindheit gehört, aber auch den als Grundlage für die eigenen Kinder sozusagen auch, also fürs Aufwachsen dient.
Ja, erstmal cool, dass wir, ich glaube, seit Corona ausgebrochen ist eigentlich. Da haben wir nochmal eine Folge in Präsenz aufgenommen. Aber dann haben wir alles digital gemacht. Das heißt, für uns auch irgendwie eine Premiere, wenn man so will, sozusagen für die Folge in echt zu treffen und auch noch Videoaufnahmen zu machen. Ein bisschen ungewohnt hier mit dem Equipment. Also genau, man sieht es jetzt nicht im Hintergrund, aber vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Equipment, was ich mitgebracht habe. Aber hey, besser zu viel als zu wenig. Genau, wir haben interessanterweise über den Sommer gab es einige Debatten, die irgendwie, würde ich sagen, so popkultureller Natur sind, die einige Aufreger erzeugt haben und Diskussionsstoff und für uns eben auch heute in der Folge. Und Winnetou wäre so das erste Thema, was wir da besprechen. Und ehrlich gesagt, ich kenne bei Winnetou die Bücher nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich kenne nur die Filme. Aber Cindy, ich weiß, dass du die Bücher kennst. Und vielleicht fangen wir mit den Büchern an und reden dann über den Film. Genau, deswegen, wenn du Bock hast, fang mal an.
Ich habe eigentlich keinen Bock. Und Anmerkung, ein bisschen übertrieben, Leute. Mein Wohnzimmer sieht aus wie ein Studio bei Jamie Sex Topmodel. Marcel hat ein Bestellproblem. Aber wir hoffen, dass die Qualität im Video und in der Audio super sind. Das muss zumindest rauskommen. Karl-May-Bücher. Also ich habe nicht alle gelesen. Ich habe im Zuge von einem Seminar in der Uni ein Buch gelesen und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich ein paar Seiten übersprungen, weil die einfach so scheiße langweilig waren. Und vor allem ist es halt auch wieder, wir haben schon mal drüber gesprochen, in einem Kurs zu sitzen und sich da rassistische Narrativen immer wieder durchzulesen. Als betroffene Person ist halt einfach nicht so cool. Wir haben die Bücher teilweise aber auch auf rassismuskritischen oder auf rassismuskritischer Ebene halt gelesen, deshalb war das ganz okay. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wer die Filme geguckt hat oder die Bücher gelesen hat, aber es geht da halt um einen weißen Dude, der eine indigene Bevölkerung aufsucht und mit den Kapiteln eigentlich merkt, wie toll diese Leute sind und dass er gern zu denen gehören würde. Und dass man viel von denen lernen kann. Man muss halt auch sagen, dass Karl May wirklich für seine Zeit versucht hat, so wenig Rassismus mit einzubringen, wie er konnte. Also er hat halt auch bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Ethnien halt anders besetzt, als es damals gemacht wurde. kommt aber natürlich nicht aus diesen rassistischen und kolonialen Denken raus, also Produkt seiner Zeit auf jeden Fall. Also auch, dass er halt irgendwie über Seiten weg derjenige ist, der halt irgendwie den Leuten dort hilft, auf die richtige Sprünge zu kommen oder Sachen halt hinzubekommen, die alleine anscheinend nicht lösen würden. Also er ist halt natürlich dieser White Savior-Typ. Ja, also ist halt schwierig auf verschiedenen Ebenen. Ich verstehe halt, warum Leute damals das irgendwie cool fanden und das, also auch sich die Filme angeguckt haben. Es hat natürlich viel mit Kindheit zu tun, ist ja auch das gleiche wie bei Pippi Langstrumpf oder Ariel, dazu kommen wir ja später. Was mir aber unverständlich ist, ist halt wirklich diese Neuauflagen an Büchern, die immer wieder rauskommen. Und was halt besonders schlimm für mich war, dieser Kinderfilm, der dieses Jahr halt rausgehauen wurde, wo dann nur weiße Menschen diese Rollen von Fantasie, in die gehen, halt irgendwie besetzen und Karl May nochmal wiederbelebt wird. Das hat für mich komplett keinen Sinn gemacht, weil Karl May einfach für die Generation, für unsere, für die letzte und für die, die kommt, eigentlich schon am Aussterben war. Und dann belebt man halt so eine rassistische Debatte oder so einen rassistischen Film wieder auf, ohne darüber nachzudenken, was das für Auswirkungen haben könnte und vor allem auch einfach tone-deaf bis zum geht nicht mehr, wenn man halt anguckt, was für Debatten in den letzten 3 Jahren geführt wurden und dann halt nach 2,5 Jahren oder nach 3 Jahren so einen Film rauszuhauen, ist schon richtig krass. Also so viel zu den Büchern vielleicht und warum es problematisch ist, dass die heute irgendwie nochmal an Kinder gebracht werden sollen. Aber ja, was denkt ihr darüber als Melis? Was hältst du davon? Kindheitserinnerung und Winnie-Two?
Genau, also ich muss auch gestehen, dass ich die Bücher auch nicht gelesen habe und um ehrlich zu sein, auch keinen Bezug zu den Filmen habe, so, weil kulturell haben mich andere Dinge wie die große Pause zum Beispiel, also Zeichentrickfilme. Ich weiß, dass hier auch LiebhaberInnen am Tisch sitzen, genau, von Spinelli unter anderem, Fangirling. Genau, und dazu keinen Bezug habe zwar, aber auf jeden Fall es auch total kritisch finde und auch immer wieder sehe, wie halt tatsächlich auch im Film oder auch in Büchern halt das wieder gespiegelt wird, was die Norm ist, ne? Also was die Probleme eigentlich dieser Gesellschaft betreffen. Heißt, wir sind sehr weißzentriert, europäisch zentriert und versuchen uns auch halt irgendwie die schönen Seiten von kulturellen Minderheiten anzueignen, um halt zu zeigen, wie toll das ist oder wie divers man sein kann. Und das ist halt höchst problematisch und stellt auch das dar, was du gesagt hast mit der Neuauflage des Filmes beispielsweise, dass da die Leute so unsensibel, aber auch unreflektiert rangegangen sind und trotzdem halt eine Besetzung, nur eine rein weiße Besetzung irgendwie vorgenommen haben. Und dass das thematisiert werden muss, auf jeden Fall. Und dass es echt schlecht auch ist, dass trotz der Debatten, ne, auch um den Tod von George Floyd oder auch wenn wir beispielsweise bei Netflix schauen und so, ne, da gibt's auch mehr Diversity in den Serien und Filmen, dass man darauf halt eben doch, dass man das konkret verneint, so zum Teil, ne, und dass ich halt des Öfteren in deutschen Filmen auch weiterhin so, ne, dass die Diversität da irgendwie immer noch nicht so ganz angekommen ist oder die Sensibilität dafür.
Ganz kurz, kann ich kurz dazwischenreden bei dem Film, da waren nicht nur weiße Leute mit dabei, es wurde auch halt gesagt, das hatte ich gerade falsch gesagt, der kleine Winnie-Two wird ja dann auch von einem Jungen mit migrantischem Hintergrund gespielt. Und sagen wir es aber so, wenn wir eine Real-Life-Verfilmung bekommen, weil wir so toll sind, dann wäre das quasi das Gleiche, wie wenn Melis oder Marcel mich spielen würden. Mhm. Das sind halt keine Leute mit indigener Herkunft, die da spielen. Und da kam ja dann halt auch wieder diese Ausrede, ja, wir haben keine indigenen Menschen in Deutschland. Oder findet man nicht. Oder ich hatte, glaube ich, in einem Beitrag sogar gelesen, dass man meinte, die sind ja ausgestorben. Also mit solchen Sachen arbeiten wir hier in der Debatte in Deutschland. Da merkt man halt einfach, wie krass low die Bildung ist und wie verwirrend dann eben so eine Filme sein können, wenn man halt kommt mit Winnie-Two, der letzte letzte indigene Typ oder sowas. So. Also, ja.
Ja, na, ich frage mich halt bei Winnetou, also von den Büchern her, von den Werken her, das haben wir schon einige Male auch ein paar andere Beispiele besprochen, dass wir, das ja trotzdem Teil der Literaturgeschichte ist. Aber die Frage ist ja, wie wir damit umgehen. Und ich finde, auf der einen Seite muss man sagen, wenn ein Verlag sich entscheidet, wir legen das halt nicht mehr auf, dann ist es erstmal auch sozusagen unter demokratischen Aspekten völlig in Ordnung. So ein Verlag kann sich entscheiden, dass er etwas nicht mehr auflegt, auch aus sozusagen aus einer Werteperspektive heraus, dass er sagt, ja, das passt irgendwie nicht mehr in die Zeit. Aber das ist nicht gleichzusetzen, was ein bisschen Teil der Debatte war, von das ist jetzt verboten oder es wird jetzt genommen, weil das Werk ist frei zugänglich, man kann es auch weiterhin kaufen. Also die Filme sind auch frei zugänglich, auch wenn ARD sie jetzt nicht spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich eine Zensur gibt. Und das finde ich halt auch so eine krass verschobene Debatte. Also ich kann total irgendwie verstehen, dass es Menschen gibt, die sozusagen das mit ihrer positiven Kindheitserinnerung verknüpfen und da erstmal vielleicht irritiert sind. Und ich finde es auch erstmal prinzipiell gut, dass man darüber spricht. Aber die Debatte hat überhaupt nicht das getroffen, was passiert ist. Das fand ich auch so krass. Und ich meine, auch jemand wie Sigmar Gabriel hat dann auch dazu getweetet, so von wegen, er lässt sich das jetzt nicht nehmen und er wird auch weiter mit seinen Kindern sich mit Winnetou beschäftigen. Und da finde ich halt so, ja, darum geht's halt gar nicht. Also 0,0. Das fand ich so, das ist so ein bisschen auch Zeugnis unserer Zeit, wie Debatten gerade stattfinden und irgendwie halt mega unkonstruktiv und einseitig. Und das andere ist, dass ich halt total spannend finde, wie, also dass tatsächlich nicht darüber gesprochen wird, naja, wie ordnen wir das jetzt ein oder wie ist generell die indigene Geschichte und auch die Verantwortung von, also EuropäerInnen, die ausgesiedelt sind und tatsächlich vom Völkermord an der indigenen Bevölkerung, und ich sage jetzt mal auch eingereiht, vielleicht auch in eine kolonialkritische Perspektive, das alles wird halt gar nicht debattiert, es wird halt romantisiert, also vor allem auch in dem Werk, aber immer auch mit diesen, ja, die, heißt der Old Shatterhand? Ist das nicht, ja. Genau, aber der, ne, der weiße Retter ist halt da und am Ende sagt er halt doch irgendwie die Richtung und dann wird's gut. Und das ist halt schon so, ich finde, wir haben ja einige Lebensbereiche, insbesondere im kulturellen, popkulturellen Bereich, wo wir wo wir auch mit Medien, Texten, Werken zu tun haben, die vielleicht jetzt nicht immer alle super sind, sage ich mal, aber das gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Also ich höre zum Beispiel unglaublich gerne Rap und wenn ich jetzt nur mit der Brille oder mit dem Ohr hören würde, so ich höre jetzt nur was, weißt du, hundertprozentig überhaupt korrekt ist, dann würde ich halt kein Rap mehr hören. So, aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie man an so eine kritische Rezeption kommt. Wir hatten das ja auch, wie gesagt, bei Pippi Langstrumpf und da gibt es ja auch kritische Ausgaben und trotzdem gibt es Pippi Langstrumpf. Und ich finde an dem Thema so schade, dass diese Debatte nicht geführt wird, nicht ob Winnetou sozusagen noch eine Rolle spielen soll, sondern wie wir damit umgehen. Und das finde ich irgendwie bedauerlich an dem Punkt.
Ich will einfach nur zeigen, also wie es richtig gehen kann oder also wie man halt so indigene Bevölkerung besser darstellen kann. Und nicht perfekt, aber Yakari, also ich weiß nicht, ob ihr Yakari, du wahrscheinlich nicht, Marcel, du bist alt.
Was Mir ist Yakari?
Yakari ist so eine, okay, ich muss ausholen. Also das ist so eine Kika-Sendung und ich glaube, das wurde von einem Franzosen halt gemacht, der tatsächlich keinen Teil oder keine indigene Herkunft hat. Aber der hat halt so ein Comic gemacht und dann geht's halt um einen Jungen, der ist halt Yakari und der ist aus dem Stamm der Sioux. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Ja, genau, das ist Yakari. Miles hält gerade Bilder hoch. und Yakari ist halt ganz, ganz besonders, weil er kann mit Tieren sprechen. Mhm. Und man sieht halt irgendwie in jeder Folge, da löst er halt irgendein Problem. Yakari löst irgendein Problem und hat da halt irgendwie ganzen Tiere, die ihm helfen und auch so ein weißer Adler. Und ich fand es sehr interessant, weil jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut und da sind wirklich viele Elemente, also man merkt halt, dass der Autor sich damit auseinandergesetzt hat, was für einen bestimmten Stamm Yakari halt angehört, was ihre Religion halt ist, immer noch nicht perfekt alles, aber immer noch so von wegen Tiere, die sehr wichtig sind, halt für die Sioux zum Beispiel. Und das sind halt so Sachen, das läuft immer noch, das gucken sich Kinder immer noch an. Und es hat
nichts Rassistisches an sich oder wenig Rassistisches, sagen wir es mal so. Ich denke mal, dass Leute, die halt immer noch dem Stamm angehören, immer noch sagen würden, ich glaube, das könnte man besser machen. Aber da fängt ja schon Wertschätzung an, dass man sich halt hinsetzt und irgendwie guckt, okay, was für eine Person habe ich da und was für eine Rolle spielt irgendwie die Religion von denen und wie kann ich das irgendwie an Kinder bringen oder an Jugendliche und nicht so einen Mischmasch draus macht, wie es bei Winnetou ist und den dann hoch, also nachheult. So, und ich meine, klar sind Sachen nicht perfekt und man kann es immer noch besser machen, als es halt vorher war. Und dann halt irgendwie zu sagen, dass man ja gar nichts mehr machen kann, ist dann auch einfach verlogen, bis und geht nicht mehr. Also die Leute wissen ganz genau, dass es 3000 andere Serien gibt oder Filme, die es 40% besser machen als die Sachen, wo wir jetzt drüber debattieren.
Genau, passend zu Yakari und der Selbstreflexion mit beispielsweise Minderheiten sieht man ja auch einen kompletten Wandel bei Disney. Und zwar war es ja grundsätzlich so, dass es sehr, sehr viele Filme gibt und die bei Disney unter anderem auch sehr rassistisch sind. Wenn wir da beispielsweise an das Dschungelbuch denken, Aristocats zeigt auch asiatische Stereotype beispielsweise oder auch bei Peter Pan sieht man beispielsweise auch vereinzelte rassistische Züge beispielsweise, ne? Von der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen oder sich widerspiegeln. Und das ist natürlich irgendwie, hat das was damit zu tun, dass der Filmemacher Walt Disney, es kam raus, dass er beispielsweise irgendwie Vereinigungen, die nationalsozialistischer Natur sind, beispielsweise unterstützt hat und dass das sehr, sehr kritisch ist und sich wiedergespiegelt hat in vielen dieser Zeichentrickfilme. Deswegen gibt's jetzt tatsächlich bei Disney erstens eine rassismuskritische Einordnung von den genannten Filmen, heißt also von Peter Pan, von Aristocats und auch von dem Dschungelbuch, dass man das beispielsweise nur in Anwesenheit, dass das Kinder in Anwesenheit ihrer Eltern nur schauen dürfen und dass das halt irgendwie eingebettet wird, was daran rassistisch ist. Darüber hinaus sind wir auch in der Filmelandschaft bei Disney. Star Wars gehört ja beispielsweise dazu, ne, dass da Sturmtruppler auch diverser sind. Ne? Also nicht nur weiß, sondern Black People, BIPOCs grundsätzlich vertreten sind.
Ich muss sagen, ich liebe ja Disney-Filme schon immer. Und ich habe natürlich erst später gecheckt, was auch problematisch ist an so Darstellungen wie habe zum Beispiel Mulan total geliebt, weil endlich mal asiatische Perspektive, aber oder auch König der Löwen. Und da ist ja weniger die Frage, wer gecastet wird, weil was waren ja damals alles Comicfilme, sondern tatsächlich die Frage, der auch der Synchronsprecher natürlich eine ganz große Rolle spielt, aber auch die der Darstellung, weil also wenn wir uns Pocahontas vor Augen führen, haben wir einen ähnlichen Blickwinkel wie bei Winnetou eigentlich. Also im Grunde genommen ist Pocahontas halt eine Liebesgeschichte, aber der Strang ist der gleiche wie bei Winnetou. Also wobei natürlich Pocahontas da nochmal mehr Raum vielleicht eingeräumt wird als Person. Aber ich finde schon, dass am Ende des Tages geht es halt nicht ohne auch diese weiße Perspektive da drin. Und das ist natürlich schon massiv kritisch zu sehen. Und gleichzeitig finde ich halt total cool, zum Beispiel in der Neuverfilmung von König der Löwen wurde halt total darauf geachtet, wie der Synchronsprecher im Cast aufgestellt ist. Oder auch bei Mulan wurde zumindest, ich meine, das kann man auch wieder sozusagen aus einer anderen Perspektive kritisch sehen, aber es wurde eben auch mit China zusammengearbeitet bei der Neuverfilmung von Mulan. Der Cast war komplett sozusagen asiatisch gelesene Menschen und das ist natürlich, man sieht da schon auch Fortschritte an dem Punkt. Und ich finde, man kann es ganz schön sehen, wenn man einfach mal den Zeichentrickfilm sieht und dann die Neuverfilmung. Also was hat sich da geändert? Und wenn man sich die Cast anguckt. Genau, als Kind ist mir das tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen. Und genau, bei Ariel gab es jetzt die große Aufregung über den Sommer und eigentlich immer noch, wenn man sich TikTok anguckt, immer noch, dass in der Neuverfilmung von Ariel, und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass auch die Geschichte von Ariel auch problematisch ist. Also ich bin gespannt, wie sie das auch nochmal verfilmen werden, dass Ariel jetzt nicht eine weiße, rothaarige Meerjungfrau ist, sondern sie wurde mit einer schwarzen Schauspielerin gecastet.
Halle Bailey.
Genau.
Okay. Ich muss gleich nochmal klarstellen mit Pocahontas. Ihr wurde mehr Raum quasi gegeben im Film, okay, aber Pocahontas basiert halt anders als jetzt Winnetou zum Beispiel auf einer realen Person. Man muss halt sagen, dass sie mit 15 nach England verschleppt wurde Und dass dieser Typ, der da ankam, es war keine Liebesgeschichte, sondern er hat sie halt quasi einfach entführt und sie vergewaltigt und gezwungen halt mit ihr mit nach England zu gehen. Und sie wollte immer wieder zurück nach Hause und ist niemals nach Hause gekommen, ist mit 23 Jahren an Pocken verstorben. Und daraus hat Disney dann so eine komische Romantic, Interracial, Woke Story machen wollen. Und nicht, das ist halt immer nur eine traurige Geschichte, die halt irgendwie viele, viele Menschen betroffen hat, die halt indigene Menschen, also die indigenen Menschen halt in Kanada, in Australien, in Amerika, Nordamerika, überall eigentlich halt. Also das war auch einfach eine echt freche Sache eigentlich, das halt irgendwie zu verfilmen oder dann eine Comicreihe zu machen. Und freche Sachen, das ist halt eine super Überleitung, einfach zu Ariel. Weil diese Debatte, die jetzt wieder angefangen hat, macht keinen Sinn, weil schon vor 2 Jahren gesagt wurde, wer Ariel spielen wird. Die Leute hatten also vor 2 Jahren schon Zeit, sich aufzuregen und die haben sich krass aufgeregt. Und jetzt kommt halt irgendwie so ein Trailer raus und die tun so, als hätten die nicht irgendwie seit 2 Jahren schon gewusst, dass halt Ariel schwarz sein wird. Und die Debatten vor 2 Jahren waren halt genau die gleichen wie jetzt. Es hat ja angefangen mit, Rothaarige. Rothaarige Menschen kriegen keine Repräsentation in den Medien und deshalb muss Ariel rothaarig sein. Wer hat gesagt, dass Ariel nicht rothaarig ist? Das sind so verschiedene, also das sind wirklich problematische Sachen wie diese Ausrede, zu sagen, hey, ich bin nicht rassistisch, sondern es gibt irgendwie Repräsentation von rothaarigen Menschen. Bitch, so schwarze Menschen können auch rothaarig sein. Also auch diese Idee, was schwarze Menschen halt sind oder generell alles, was halt nicht weiß ist, dass da halt Vielfalt nicht zugestanden wird. Also sollte sie gar nicht wissen, wie andere Ethnien aussehen können. So viel dazu. Und ich meine, wenn man sich mal anschaut, rothaarige Menschen sind immer überall mit dabei. Wie die Repräsentation dann letztendlich ist, immer noch schwierig, ne? Ich meine, basiert ja immer noch halt auf sehr naturschamanmäßige Vorurteile, die halt aus dem 16. Jahrhundert teilweise noch kommen. Aber ich meine, wie oft werden rothaarige schwarze Menschen repräsentiert? So freut euch doch einfach, dass eine rothaarige Person mit dabei ist und sie ist schwarz. Also Ausrede weggeklatscht. Und dann halt natürlich dieses, meine Ariel ist aber weiß, das ist meine Kindheit und was ist mit weißer Repräsentation? Leute, Ariel ist grün in Hans Christian Andersens Story. Das ist eine Meerjungfrau. Sie ist halb Mensch, halb Fisch. Und dass Leute da wirklich so tun, als wäre das nicht korrekt, dass eine Meerjungfrau schwarz sein kann, ist halt einfach, das zeigt einfach, wie abartig, festgefahren und rassistisch die Lebensrealität von so vielen Menschen ist, dass sie da wirklich anfangen, bei Fantasy-Figuren zu diskutieren und ganze Demos anfangen und das boykottieren wollen und mein Kind darf das nicht sehen. Das ist, und das über 2 Jahre hinweg, das ist wirklich echt traurig. Und von erwachsenen Leute, die sich darüber aufregen, dass Ariel nicht weiß ist, ist einfach abartig krass, wirklich.
Ja, zum Thema rothaarige Repräsentation. Also das ist eine Liste, die ist noch nicht mal vollständig, aber wir haben mal ein bisschen geguckt, was sind eigentlich so Filme, die uns einfallen, wo zentrale Figuren rothaarig sind. Und natürlich Ariel, Merida, Elsa von der Eiskönigin, Jessie von Toy Story, Meg und Hercules, Kim Possible und auch für alle Marvel-Fans Natasha von, also als Black Widow. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass rothaarige Menschen keine Repräsentation finden. Abgesehen davon, dass natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, es auch rothaarige schwarze Menschen gibt. Also das muss man auch nochmal, glaube ich, im Vordergrund stellen. Aber spannend ist ja die Reaktion und Erwartungshaltung und die Haltung einfach dahinter. Also meine Welt muss weiß bleiben. Meine Lebenswelt, meine Kindheit muss so sein, wie sie vorher gefärbt war und die war halt vor allem aus einer weißen Perspektive und wir leben halt zum Glück in einer Zeit, wo da viel mehr die Forderung und eingenommen wird und auch der Platz eingeräumt wird, dass es diverser sein muss und ich finde halt so krass, warum stört es dich so sehr? Also was für eine Haltung ist das eigentlich, wenn ich sozusagen mich so sehr daran störe, dass Ariel jetzt schwarz gecastet ist? Warum ist es für mich sozusagen, ich habe sozusagen als weiße Person, der das wichtig ist, Ariel als Comicfigur und jetzt habe ich halt sozusagen eine Neuverfilmung in dieser Zeit und ich meine, jede Verfilmung ist eben auch irgendwie Werk ihrer Zeit. Da ist schon interessant, also zu sehen, wie Leute da reagieren und wie, dass sie aber auch in dem Moment gar nicht merken, es ist auch eine rassistisch gefärbte Reaktion. Also wenn ich ein Problem damit habe, dass Ariel schwarz ist und dass sozusagen People of Color und Black People einen Platz bekommen in dieser Branche, in der Lebenswelt, dann ist es eigentlich nichts anderes als die Erwartungshaltung, nee, das muss weiter so bleiben, wie ich es kenne. Und wie ich es kenne, ist halt weiß in einer heterogenen Welt. Und das ist halt schon krass. Und vielleicht mal um die andere Seite auch mal zu beleuchten, was total sweet ist und total, wo man auch merkt, wie was für eine Bedeutung das auch hat, dass mehr schwarze Repräsentation eben auch stattfindet, sind ja die vielen süßen Videos, die man bei TikTok so gesehen hat, wenn vor allem Kinder auf den Trailer reagiert haben und da erst gecheckt haben, ey, Ariel ist schwarz und Ariel ist sieht aus wie ich. Und das ist einfach so zu betonen, wie wichtig das einfach auch für so viele Kinder einfach ist, dass ihre Vorbilder oder das, was sie halt irgendwie, ich meine, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Also die ganzen Disney-Filme, ich hab ehrlich gesagt, all meine Videokassetten, ich habe die gesuchtet. So, ich weiß, wie, man guckt es dann so oft und man hat seine Lieblingsfilme. Mhm. Und das ist ja fürs Aufwachsen und für die Frage, wie sehe ich die Welt und wie sieht die Welt mich und wie entwickle ich mich in der Welt, total wichtig. Und ich muss sagen, ich freue mich total darüber, dass diese vielen Kinder da einfach auch durch Ariel als Projektionsfigur für sich auch vielleicht mehr merken und sehen, hier geht's auch um mich und ich habe einen Platz in dieser Welt. Ich will es gar nicht überstilisieren. Es ist am Ende nur ein Film, aber es ist irgendwie dann doch, hat es eine Wirkung. Und ich finde, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen an dem Punkt.
Ja, absolut. Das auf jeden Fall sich ja, weißgelesene Menschen auch mal von ihren Privilegien so ein bisschen davon abtreten und auch zulassen, dass halt in der Wirklichkeit oder auch in der, ja, in der Welt des Fernsehens, Film und Fernsehens halt auch mehr Raum für Diversität oder auch für BIPOCs eingeräumt wird, ne? Ich habe ja schon irgendwie ein bisschen erzählt, wir reden gerade über Zeichentrick. Wir sehen es aber beispielsweise auch in anderen Filmen, wie auf Netflix, ne, dass Sex Education fällt mir ein oder auch Bridgerton. Darüber haben wir ja auch kurz gesprochen in der Vorbesprechung, dass da halt auch Diversität stattfindet, ne, und die Sichtbarkeit sozusagen zwar auch auf einer Fantasy-Art und Weise, also ohne tatsächlichen historischen Hintergrund, aber man versucht auf eine Fantasy-Art und Weise da halt mehr Raum zu schaffen für Diversität und halt mehr Farben als nur weiß. Und das finde ich an sich super gut und feiere das auch total und finde es auch total schön, mehr Leute wie mich selbst auch in so Fernsehfilmen, Serien zu sehen. Andererseits hadere ich auch ein bisschen damit, um ehrlich zu sein, weil ich es halt auch kritisch finde, dass jetzt irgendwie diese ganzen großen Filmkonzerne oder Streamingkonzerne damit halt auch irgendwie Geld machen, ne? Dass sie dem Zahn der Zeit versuchen, jetzt irgendwie also gerecht zu werden, ne? Der Debatte, die in der Öffentlichkeit halt eben stattfindet mit für Raum geben wir ab von unseren Privilegien als weißgelesene Menschen, als weiße Menschen und wie viel räumen wir BIPOCs ein. Ja, das ist so ein bisschen mein Für und Wider. Ne? Also ich finde es gut und das muss so sein auf jeden Fall. Aber andererseits finde ich es auch ein bisschen kritisch, dass sie das halt vermarkten und damit Geld, noch mehr Geld verdienen. So.
Ja, am Ende ist es natürlich Konzern oder viele Konzerne und kapitalistische Interessen.
Ja.
Und aus einer politischen Perspektive muss man sich halt eben auch fragen, ja gut, der Cast wird diverser, aber wie sieht's mit denen aus, die das dicke Geld machen?
Richtig.
Also ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass man sich da jetzt auch nicht täuschen lässt, nur weil ein Cast jetzt auf einmal divers ist, also noch lange nicht, dass wir damit am Ende der Debatte sind. Und wenn man sich die reichsten, vor allem Männer, dieser Welt anschaut, dann ist das eben auch überwiegend weiß und ja, das vor allem in dem Bereich, sag ich mal, Hollywood, Filmbranche, das ja, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun.
Ich würde da gerne noch einhaken. ich verstehe das total ne, und gehe da voll mit, was ihr beide gesagt habt. Aber wie jetzt schon angesprochen wurde, wir reden hier von Hollywood. Es ist Kapitalismus pur und pur. Mhm. Und also ich glaube, es gibt nicht eine Person, die nicht ausgebeutet wird in dieser ganzen Maschinerie an Kapitalismus. die Frage ist ja nur so von wegen, wie kann man halt davon auch profitieren? Und in den letzten Jahren muss man auch dazu sagen, BIPOC waren zu sehen in Filmen und in Serien, aber die Rollen haben sich immer nur verändert. Also wenn ich mir Sex and the City jetzt angucke, hier Staffel 1 bis 6, treten da BIPOC einfach als KellnerInnen auf oder StripperInnen oder TaxifahrerInnen. So, und oder auch in Ariel, es gab ja auch ein Musical. Da gab es auch eine schwarze Person in den Hauptrollen. Es war aber dann halt Ursula, die böse, sehr problematisch besetzte Gegenfigur von Ariel. Also, ne, das ist halt so die Frage dann einfach. Also, ich verstehe es total. Und wenn ich Hollywood irgendwie umkippen könnte, ich würde es machen. Aber dann geht es ja halt in diesem System darum, dass BIPOC halt eben auch ihren Platz bekommt, halt auch gut bezahlt werden.
Ja.
Also, ne, auch wenn es halt eine superkapitalistische Denkweise ist, aber es ist halt so diese Ebene, in der halt diese Filme entstehen und diese Serien. Und da ist es dann schon so ein Riesenschritt, finde ich, wenn halt irgendwie auch Prinzessinnen halt BIPOC sein können. Oder ostasiatische Frauen nicht nur als Prostituierte oder sowas auftreten oder als Putzleute bei Desperate Housewives oder so. Mhm.
Ja, voll. Also dass auf jeden Fall BIPOCs auch positive Rollen bekommen, ne? Um das zusammenzufassen, was du jetzt so ein bisschen skizziert hast, ne? Und nicht nur diese Stereotypen, für die wir eigentlich immer schlecht gemacht werden oder diffamiert werden oder auch vereinheitlicht werden, ne? Also von wegen, ihr seid alle so. Und das ist halt wichtig, mehr Perspektiven, aber auch mehr positive Beispiele zu nennen aus der Wirklichkeit.
Ja, oder einfach nur BIPOCs können auch Rollen spielen, und zwar einfach ganz normal die Figur, die auch Weiße spielen können.
Ja.
Also es ist vielleicht die Brücke zu Rings of Power, das ist die Herr-der-Ringe-Serie, die jetzt auf Amazon läuft, glaube ich. Und das ist so die Vorgeschichte von Herr der Ringe, also von den Büchern. Und da ist halt auch ein sehr diverser Cast. Also wir haben BIPOCs, die Elben sind, Zwerge, Menschen, Hobbits. Und kennt ihr die Herr der Ringe-Filme eigentlich?
Ja,
ne? Genau. Und da ist ja alles komplett weiß, zumindest diese, diese westliche Welt, die um Freiheit kämpft gegen Sauron und Saruman und Frodo, der den Ring zerstören muss. Und alle, die sozusagen.
So unwichtige Info.
Ja, nee. Genau, und alle, die vielleicht sozusagen böse sind, Orks, die Horden aus dem Osten, die sind dann tendenziell eher dunkel dargestellt. Und das ist jetzt bei dieser Serie nicht so, und das ist auch deswegen spannend, weil gleichzeitig diejenigen, die BIPOC sind, spielen jetzt keine Klischee-Rollen, sondern spielen ganz normale Rollen. Und das ist halt so, es spielt halt also keine Rolle im Sinne von, es ist ja immer schwierig, wenn man es im Alltag sagt, so ich sehe keine Farben, aber was sich dahinter verbirgt, ist ja Colorblind Casting, also dass du einfach guckst, wer passt denn als Charakter zu dieser Figur, und dann casten wir die einfach. Und da wird jetzt nicht weiter drüber nachgedacht, bei Bridgerton ist das ja auch so gewesen. Und ich finde das total toll und erfrischend einfach auch so wichtig, weil die Filmbranche und die Filmgeschichte hat auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Klischees, die in der Gesellschaft vorhanden sind, nochmal verstärkt wurden. Also ein Kumpel von mir kommt aus Vietnam und ist Schauspieler und hat auch viele Klischee-Rollen sein ganzes Leben lang bekommen vom, keine Ahnung, Zigarettenverkäufer, der irgendwie schwarz importierte Zigarettenmarken am Bahnhof verkauft, hin zum Blumenhändler und alles irgendwie mit gebrochenem Deutsch oder so. Also es gibt natürlich auch andere Rollen, so, aber die sind halt rar. Und deswegen finde ich es einfach auch so wichtig für auch so viele SchauspielerInnen und auch für diejenigen, die SchauspielerInnen werden wollen, dass das eben auch dann möglich gemacht wird dadurch und damit eben auch Barrieren durchbrochen werden einfach. Und auch da haben sich so viele Leute aufgeregt aus dieser zugegebenermaßen ein bisschen nerdy Community, der Herr der Ringe, so nach dem Motto, ja, das hat sich Tolkien aber nicht so gedacht und Mittelerde ist eigentlich angelehnt an sozusagen Europa des Mittelalters und da waren die halt alle weiß, was übrigens historisch nicht stimmt, aber das ist, ne, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und das ist halt ja, diese Erwartungshaltung, das muss jetzt genauso sein. Und es gibt ja übrigens, um nochmal den Bogen zu schlagen zu Ariel, gab es auch viele, die getweetet haben, das fand ich auch richtig, übrigens, Jesus war nicht weiß.
Ja.
So. Und das ist auch nochmal vielleicht so ein Aspekt, den man so reinbringen kann. seht doch bitte ein bisschen kritisch, was eben auch konstruiert wurde über Jahrhunderte, Jahrzehnte, euer Leben lang, und dass das eben das, was ihr wahrgenommen habt in dieser Gesellschaft, nicht unbedingt dem entspricht, wie es der Realität entspricht, sondern auch ganz viel Zeugnis dessen ist, wie Machtstrukturen einfach gelagert sind und dass sich das jetzt einfach ändert. Und ehrlich gesagt, es ist doch was Positives. Und viele nehmen das aber als krassen Angriff auf, ich weiß gar nicht, auf was, auf ihr Recht zu, die Welt so zu sehen und wahrzunehmen, wie sie es immer wahrgenommen haben. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich nehme an, dass Filme, die ich gerne gucke, wenn ich älter bin, auch kritischer gesehen werden als jetzt. Ich meine, allein die James-Bond-Debatte vielleicht auch nochmal, um mal wegzugehen von BPOC-Perspektive, auch da ist ja auch eine super, super kritisch zu sehende Geschichte. Aber wahrscheinlich wird James Bond noch ein paar Mal aufgelegt werden, aber sich auch, und das sieht man jetzt vielleicht auch so ein bisschen, sich auch verändern werden. Und dann irgendwann, hoffentlich, wird James Bond eine Frau sein oder schwarz sein. Und why not? Also ich meine, vielleicht nur einen Satz. Ich habe ja Geschichte studiert und ich hatte ein total spannendes Seminar zu antiken Verfilmungen, also Gladiator oder was gab es noch?
Troja.
Genau, 15. Troja. Ja, es gab ja so eine 300. So, es gab ja eine ganze, gab ja so zwei große Epochen oder zwei große Zeiten, wo so antiken Filme total in waren. Und auch da geht es auch dann weniger um die Frage, was ist historisch so gewesen. Das meiste ist historisch nie so gewesen. Also von sozusagen, was sie angezogen haben, der Plot, alles daran. Aber natürlich sind auch Historienfilme immer so die Repräsentation ihrer Zeit. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sehen. Also, dass natürlich Filme, die heute kommen, in diesen Debatten, die stattfinden und die fortgeschritten sind, auch nochmal ganz anders aufgestellt sind. Und ehrlich gesagt, das ist was voll Positives. Und was Absurde bei Rings of Power und Ariel finde ich auch nochmal, das ist halt super, das ist halt eine fiktive Welt. Also wir reden von einer sprechenden Meerjungfrau. Ja. Wir reden von Orks und Zwergen und Zauberern und also nicht mal da geht es. Nicht mal da ist die Flexibilität da. Und auch nicht bei House of Dragons.
Ich wollte gerade sagen Drachen. Ja, genau. Also House of Dragons, ähnliche Debatte, fast gleiche Debatte eigentlich wie bei den anderen. Vor allem Rings of Power. Ich weiß ja nicht, wer von euch mit Game of Thrones vertraut ist und mit den Büchern.
Nein.
Mir das, okay. Ja, das ist, deshalb bist du zu nett. Du musst die angucken, weil da verstehst du Machtstrukturen und du musst die alle einfach umkippen und das kriegst da halt irgendwie so Sachen halt mit an die Hand, die dir helfen. Also mir hat Game of Thrones sehr geholfen.
Oh wow.
Mir hilft House of Dragons. Es war wirklich Bildungsarbeit.
Ich dachte, es geht ja nur um Sex, wurde mir zumindest gesagt.
Nein, es ist sehr eine andere spannende Debatte, wie Sex halt bei Game of Thrones dargestellt wird, wo halt nur männliche Regisseure mit dabei waren und wie es bei House of Dragons ist. Das ist nicht ganz anders und das sind halt weibliche Produzentinnen mit dabei tatsächlich und auch so Intimacy-Beauftragte. Und aber anderes Thema. Genau, der Cast von House of Dragons ist auch super divers, also super divers, diverser auf jeden Fall. Eines der großen Häuser, Velaryon, wird halt von überwiegend schwarzen DarstellerInnen halt gespielt. Und da ging natürlich auch sofort die Debatte los, wie das sein kann, das geht gar nicht. Das würde auch keinen Sinn machen, weil bei Game of Thrones sind dann halt auch keine schwarzen Leute halt da. Also man muss auch sagen, Haus Velaryon, das wird schon von Anfang an gesagt, die sterben aus, die werden verrecken allesamt. Also kein Spoiler, Leute, das ist von Anfang an klar, das ist ein Prequel und Velaryon ist halt bei Game of Thrones nicht mit dabei, die sterben aus. Und natürlich auch diese Rolle von wegen, wie sehen Nachfahren von schwarzen Menschen aus? Also es wird da irgendwie alles mit reingeworfen, um zu erklären, warum es keinen Sinn macht, dass dieses Haus schwarz dargestellt wird. Und ich fand das richtig sinnlos und dämlich, weil wir haben da irgendwie 15 verschiedene Drachen, die rumfliegen. Wir haben da die Targaryens, um die es dann quasi eigentlich geht in House of Dragons, die allesamt weiße Haare haben und die heiraten ihre Geschwister und ihren Onkel und ihre Tanten. Und es regt Leute mehr auf, dass da schwarze Leute mitspielen, als dass es halt so eine krasse Insta-Story von vorne bis hinten ist. Also ich finde das richtig krass und das zeigt aber wirklich, wie nicht wie problematisch, sondern einfach wie rassistisch Menschen einfach auch in der Fantasy-Community sind. So, und das wurde jetzt auch irgendwie krass halt debattiert, ob halt Fantasy ein Rassismusproblem hat. Ja, definitiv.
Ja.
Vor allem auch, also ich lese ja auch die Bücher. Es war ja auch so ein Kritikpunkt, dass halt irgendwie in den Büchern nicht explizit gesagt wurde, dass die Leute halt schwarz sind. Muss auch nicht gemacht werden, weil George R. R. Martin ist so ein 900-jähriger Autor, der alle Menschen so ziemlich weiß geschrieben hat, aber auch als Produzent mitsitzt in der Serie und es abgenickt hat, dass da irgendwie BIPOC mit reinkommen, weil er auch eingesehen hat, dass da halt irgendwie ein Wandel mit reinkommen muss. Und das haben auch viele Autorinnen tatsächlich gesagt, die halt auch Fantasy-Bücher schreiben, dass sie irgendwie beim Anfang vor 20, 30 Jahren natürlich einen ganz anderen Blickwinkel hatten als jetzt heute. Und dass es Sinn macht, dass jetzt, also es gibt schwarze Leute in Game of Thrones, auch in den Büchern von vor 30 Jahren. Das sind dann aber komische, wilde, in Anführungszeichen, von den Sommerinseln. Und was halt aber in den Büchern so wirklich voraus ist, ist halt einer dieser Menschen aus der Sommerinsel, also der spielt eine wichtige Rolle, tatsächlich. Was halt auch den Leuten widerspricht, die sagen, es gibt keine schwarzen Leute bei Game of Thrones. So, nein, dann habt ihr das einfach überlesen. Oder ihr habt es nicht gelesen, wie auch immer. Aber selbst wenn BIPOC auftauchen in Fantasy-Welten, werden die von weißen Menschen tatsächlich einfach rausgedacht. Die werden als Nebenfiguren gesehen, die nicht wichtig sind, obwohl die eigentlich eine wichtige Figur spielen. Einfach, weil weiße Menschen das eben in der richtigen Realität auch so machen. Also es ist sehr interessant, irgendwie darüber nachzudenken. Also gestern zum Beispiel war ich bei einer Abschlussfeier von meiner besten Freundin. Und ich war als einzig BIPOC dort vertreten. So, das ist einer der größten Städte in Brandenburg, wo wir waren. Und die Abwesenheit von BIPOC ist halt natürlich nur mir aufgefallen. Und wenn da aber, ich sag mal, 30% BIPOC gewesen wären, dann wäre das den weißen Leuten aufgefallen. Und das Gleiche haben wir halt so in Serien und Fantasy-Welten auch. Leuten fällt das halt nicht auf, wenn es keinerlei BIPOC gibt. Oder auch bei Herr der Ringe. Ich denke mal, bei Rings of Power ist es anders, dass da Frauen irgendwie nur 3 Sätze haben in so 4-Stunden-Film. Das fällt Männern nicht auf. Mhm. Es fällt ihnen aber sofort auf, wenn da irgendwie eine Person ist, die nicht aussieht wie sie, weil sie sich damit nicht irgendwie auseinandersetzen müssen oder damit, die können sich nicht mit diesen Figuren identifizieren, während Minderheiten von klein auf irgendwie gezwungen werden, sich eben identifizieren zu müssen mit diesen Menschen. So, was nicht mal schlimm ist, so, aber da ne, kommt man auch wieder mit zu Empathie und was es mit Ethnien zu tun hat. Und es zeigt halt einfach so eine richtig tief verwurzelte Rassismus, von wegen, dass weiße Menschen sich nicht in BIPOC hineinversetzen können und wollen. Und andersrum, wir aber natürlich so sozialisiert sind, dass wir es machen müssen. So, und das ist eine krasse Machtverschiebung einfach auf verschiedenen Ebenen, die dann da auch sich, also die zeigt sich ja auch im Alltag da natürlich.
Ja, ich glaube, du hast, Cindy, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt, und zwar Repräsentanz oder sich mit jemandem zu identifizieren, ne? Und dass vor allem BIPOCs da vor allem immer versucht haben, auch an weißen Personen Identifikationspunkte zu finden. Und das liegt halt daran, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich beispielsweise sehr, sehr viele Filme geschaut habe und halt immer auch diese Normen, ne? Also du musst dich anpassen als ja, Schwarzkopf, musst versuchen, dich damit irgendwie zu sehen, ne? Und gewisse Punkte zu sehen, um ja gehört oder vielleicht auch gesehen zu werden. Ne?
Ja, ich finde, also ich meine, wenn man sich nur mit denen identifizieren könnte, die so aussehen wie man selbst. Mhm. Also erstmal an alle Kids, die Beatbox in Deutschland aufgewachsen sind, du hättest ja nichts gucken können.
Mhm.
Und oder kommt, also generell lesen können, rezipieren können. Und natürlich, mir fallen so viele weiße Hauptcharaktere oder Figuren ein, mit denen ich mich wunderbar identifizieren konnte. Und das vielleicht auch noch so als Perspektivwechsel. Warum ist es für dich als weißgelesener Mensch so ein Problem, dich mit jemandem zu identifizieren, der schwarz ist oder People of Color? Also, und das, was dich daran stört, da musst du rein und also, dich fragen, ob du nicht da tatsächlich rassistische Denkmuster hast. Also ich finde es auch so ein bisschen, nimm mal zurück zu diesem Tweet von Sigmar Gabriel, der bei Winnetou gesagt hat, ja, ich lasse mir das nicht nehmen, ich werde das mit meinen Kindern trotzdem weiterschauen. Und da hat er, glaube ich, auch gesagt, ich bin kein Rassist, ich bin da völlig frei von. So. Und das ist halt so, es geht nicht darum, ob jemand gleich als Rassist gelabelt wird. Es geht um diese Selbstkritik und die Reflexion, ja, wir leben in einer rassistisch geprägten Geschichte, Kultur, Gesellschaft, und wir alle sind nicht frei davon. Und wenn du sozusagen als weißer Mensch dieser Mehrheitsgesellschaft hier sozusagen aufgewachsen bist, dann bist du auch sozusagen nicht frei davon, weil alles so ausgerichtet ist darauf. Und das finde ich halt so krass, dieses so, was ist dein fucking Problem, wenn sozusagen Hauptfiguren einfach das darstellen, wie die Gesellschaft mittlerweile aufgestellt ist. Und ja, das ist halt, das ist so dieser, das ist der interessante Punkt. Und da ist ja auch dieser Vorwurf, ja, aber das ist ja alles nur Identitätspolitik. Mhm. Ihr wollt hier was darstellen, ihr wollt es wegnehmen und das ist nicht natürlich oder das gehört nicht hier dazu. Und das finde ich halt auch so krass, ne? Und ihr wollt uns canceln. Also das ist ja auch so dieses, nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich nur darum, dass dass Diversität sichtbar gemacht wird und das sozusagen nicht klischeebehaftet. Und das finde ich halt so krass, dass man da auch nochmal diese Linie klar machen muss zwischen, es geht nicht darum, dass jetzt alle rassistisch sind, die Winnetou toll finden. Es geht, wie am Anfang gesagt, einfach um die Frage, wie man das rezipiert, wie man sich damit auseinandersetzt, wie man sich vielleicht auch öffnet oder kritischer ist. Und es geht nicht darum, das zu erzwingen. Bei TikTok gibt es zum Beispiel auch so einen Trend, dass so ein Sound, der immer wieder genommen wird, wo so ein bisschen unterschwellig kritisiert wird, dass bei Netflix alle queer und gay sind. Und das fände ich auch so, ey Leute, so, also abgesehen davon, dass es nicht stimmt, aber ja, Netflix hat in den Produktionen legt einen großen Stellenwert darauf. Mhm. Und ich finde das super, super wichtig, dass sozusagen Minderheiten auch sichtbar gemacht werden. Aber der Unterton ist so ein bisschen, ja, die Minderheiten, mit dem wird so viel Raum gegeben, dass wir als Mehrheit gar nicht mehr sichtbar sind. Und das finde ich halt schon krass. Also wenn man das mal durchdenkt, was das eigentlich für eine Denke ist, dann ist das, im höchsten Maße zumindest die Akzeptanz von Diskriminierung.
Genau, und eher auch das Problem, dass unter Mehrheit halt eben, wie du eigentlich schon bei einem früheren Punkt in diesem Gespräch, in unserem Gespräch gesagt hast, halt heteronormativ ist. Ne? Also alle sind gleich, die dieser Mehrheit irgendwie angehören. Und das stimmt ja auch nicht. Ne? Wir sind alle, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Wir sehen tagtäglich halt nicht nur weiße Menschen, sondern diverse Menschen und kennen auch viele aus unserem Freundinnenkreis vielleicht, ne, weil wir ihnen ausgeschrieben, weil es zu unserer Realität und auch zur Realität dieser Gesellschaft gehört. Und die sollte halt repräsentiert sein. Beispielsweise halt BIPOCs oder auch anderen Lebenswirklichkeiten mehr Raum gibt. Ne? Und natürlich bedeutet es dann, dass man sich kritisch damit auseinandersetzen soll, warum oder muss, warum man jetzt eben ja einen Film guckt, der vielleicht, ne, oder liebt über alles, auch mit dem er aufgewachsen ist, zum Beispiel, der sexistisch ist. Oder sexistisch denken muss, da halt irgendwie zementiert oder halt auch eben rassistisch ist. Und es geht ja nicht darum, dass man jemandem was wegnehmen will. Und das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, dass alle denken, man nimmt sich was weg, was emotional halt einen hohen Stellenwert hat. Ja.
Ja, ich meine, Gleichstellung ist ja auch immer damit, also der Prozess der Gleichstellung in einer ungleichen Welt, natürlich ist er damit verbunden, dass diejenigen, die die Machtstrukturen haben müssen, halt abgeben lernen. Aber es heißt ja nicht, dass man ihnen alles wegnimmt, sondern es heißt, dass sozusagen die, die jetzt nicht auf gleicher Höhe sind, eben auch ihren Platz bekommen. Und ich meine, wir sind in dem Prozess auch noch lange nicht fertig. Also wenn wir mal darüber reden, wie ist eigentlich die Repräsentanz von Menschen mit Behinderungen in Filmen, also kannst du ja auch sagen, also eigentlich nicht vorhanden und werden auch mega klischeebehaftet.
Ja.
Und gleichzeitig sind auch mehr, also der Anteil von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ist auch enorm. So, und also ich will damit sagen, wenn man das mal durchdenkt, dann haben wir da immer noch eine große Kluft.
Ja, ich will dazu auch mal sagen, ich finde es ganz interessant, ich hatte mit Freundinnen eine Debatte über Filmlandschaft und wie es halt mit Diversität aussieht. Und natürlich waren wir uns alle halt irgendwie so einig, es ist halt sehr weiß. Und ich hatte, glaube ich, mal auch, also verschiedensten Leuten schon irgendwie echt gute Tipps gegeben, was man sich auf Netflix angucken kann, die sich bis heute nicht angeguckt haben, ohne halt irgendwie Vorwurf zu machen. Aber das sind meistens dann Filme gewesen, wo die Charaktere, die Hauptcharaktere BIPOC waren. Und das dann einfach komplett bei denen runtergefallen ist. Und dann aber immer kam, ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll, ich finde halt nichts. Und ich dachte nur so, okay, ich sage jetzt mal nichts dazu. Aber während dieser Debatte haben wir auch drüber gesprochen, dass wenn man sich ja so Filme von Spike Lee zum Beispiel anschaut, der halt eigentlich nur BIPOC castet, dass es ja auch doof ist, weil dann sind da zum Beispiel keine weißen Menschen. Und ne, das war so, ja, braucht man auch, kam dann immer. Aber es wäre doch schön halt, wenn man so eine gute Mischung einfach hätte. Und ich war halt so komplett, ja, nein, noch nicht. weil lass doch einfach BIPOC auch ihre 3% Feel-Good oder Safe-Spaces, die man sonst nirgendwo hat. Weil wie gesagt, sobald man zum Beispiel, sobald wir aus Berlin rausfahren, sind wir die einzigen BIPOC weit und breit. Lasst uns doch unsere Netflix-Safe-Spaces, wo irgendwie vielleicht eine weiße Person auftaucht, weil wir sowieso jeden Tag gezwungen werden, uns digital, aber auch im realen Leben mit der weißen Mehrheitsgesellschaft und ihren Normen halt auseinanderzusetzen. Und das fand ich an der Stelle schon echt frech. So, dass es nicht überging in so, oh ja, okay, Filme, wo kaum weiße Menschen sind, total, verstehe ich, braucht man. Vor allem, weil es ja auch amerikanische Filme sind, also ne, US-amerikanische Filme, muss man auch dazu sagen, so, weil anders als hier teilweise, was das für einen Stellenwert hat. Sondern da war auf einmal, ja, wir brauchen eine gesunde Mitte. So, wir scheißen auf eure gesunde Mitte jetzt gerade tatsächlich, weil jetzt kommen super geile Filme. And no, just no white people, please. And that's fine. So, es gibt 97% andere Filme, die wieder nur weiße Menschen haben. Und wir gehen darauf auch mit und wir gucken uns die an. Wir gucken uns die im Kino an und wir reden darüber. So, gönnt uns auch unseren Place einfach.
Man muss nochmal betonen, dass die Debatten, die wir jetzt führen, sind tatsächlich aus einer US-Perspektive hier sozusagen verstärkt nach Europa gespült und vielleicht auch sozusagen aus einer britischen, weiß ich jetzt nicht, ob das da auch mehr die Rolle, also wenn man jetzt James Bond Film anguckt, dann ist ja auch so eine Bewegung drin, aber wenn man sich mal den deutschen Filmmarkt, Branche anguckt, also da sollte man vielleicht nochmal eine eigene Folge machen, aber das sieht ja ganz, ganz furchtbar aus. Also mal gucken, es wäre schön zu sehen, wenn dieser Schwung da auch nochmal Bewegung reinbringen würde. Aber tatsächlich ist das alles, was wir gerade sozusagen an Debatte haben, eine, die eigentlich an uns herangetragen wird und gar nicht so hier entsteht. Und gleichzeitig muss man hier auch sagen, wenn man sich sozusagen die jüngste Generation anschaut, ist Zuwanderungsgeschichte, ist die Regel. So. Und also auch da, wir haben hier einen großen Bedarf und ich bin total froh, dass diese Generation mit Filmen und Serien und Werken aufwachsen wird, die sehr viel mehr das repräsentieren, die Lebenswelt, in der sie selber aufwachsen. Und ich glaube, das ist erstmal das, worauf es ankommt.
Genau. Also wir halten fest, wir können auch zu diesem Thema sehr, sehr lange sprechen und viele, viele neue Aspekte finden. Aber eins lässt sich eigentlich gut zusammenfassen, und zwar, dass es an sich gut ist, sich rassismuskritisch tatsächlich mit den KindheitsheldInnen oder auch Geschichten und Filmen auseinanderzusetzen. Und tatsächlich auch damit okay zu sein und sich auch dafür einzusetzen, halt eben mehr Diversität in Filmen zu akzeptieren und auch zu zelebrieren, glaube ich, um tatsächlich die Wirklichkeit der Gesellschaft zu repräsentieren, aber auch den jungen Kindern, so, ne, die jetzt nicht nur weiß sind, auch die Möglichkeit der Identifikation zu geben und auch in einem viel sensibleren Raum groß zu werden, der halt rassismusfrei ist oder nahezu rassismusfrei hoffentlich sein wird.
Vielleicht können wir, Ariel kommt im März raus, glaube ich, ne? Oder im April?
Im März, glaube ich.
Vielleicht können wir uns den angucken und dann nochmal eine Folge drüber machen.
Ja, es wird scheiße werden. Meine Ariel spricht einfach 85% der Zeit nicht. So, dann können wir auch über schwarze Figuren bei Disney überhaupt reden. Wenn schwarze Figuren auftauchen, dann werden sie innerhalb von 15 Minuten zu irgendwelchen Fröschen küsst den Frosch. Zum Beispiel, du siehst keine schwarze Person, du siehst Frösche oder sie reden nicht oder sie sind so Ursula-mäßig.
Schauen wir mal, wie es diesmal dargestellt ist.
Ja, ich bin echt gespannt.
Ja, okay, alles klar. Dann
freuen wir uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Lasst gerne ein Like da oder bewertet ihn gerne auch, damit wir in den Ratings steigen, unter anderem bei Apple und bei den anderen Podcast-Plattformen. Ansonsten, ja, freuen wir uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch alles Gute und freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!